Heute in CT Uplink, Pi-hole und andere Adblocker fürs Heimnetz.
CT Uplink.
Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tuncarboni und ich bin Redakteur bei der CT. Und wir haben auch eine neue CT dabei, die Ausgabe 2022. Und das Thema ist, das Titelthema ist da, günstig und nachhaltig heizen. Ein weiteres Thema, über das wir heute sprechen, ist Pi-hole und Co., wie man da gegen Werbung und Tracking vorgehen kann. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, Werbung ist penetrant und Tracking ist übergriffig. Und es gibt halt dafür als Gegenmittel Adblocker-Erweiterungen für den Browser oder man kann im Firefox, Chrome und so weiter einen Privatmodus verwenden. Aber man kann das Ganze auch auf ein anderes Level heben und zwar fürs ganze Netzwerk. Und das wollen wir uns angucken. Der bekannteste Projekt in die Richtung ist Pi-hole. Und wie Pi-hole und Konsorten arbeiten, das erklären mir hoffentlich heute meine Gäste, die aus der CT-Redaktion auch kommen, meine Kollegin. Und zwar haben wir hier einmal Peter Siering, Ressortleiter im Ressort Systeme und Sicherung. CT-Redakteur seit gefühlt Anfangstagen.
Ja, nicht ganz.
Nicht ganz, ich wusste, dass das kommt, ja. Und Peter beschäftigt sich sehr viel auch mit VMs und Servern und dem Raspi und ganz intensiv, vor allem jetzt hier für die Ausgabe mit dem Pi-hole und auch anderen entsprechenden Softwareprojekten. Und Peter, meine erste Frage an dich, wann hast du deinen ersten Pi-hole aufgesetzt?
Das ist ein paar Jahre her. Ich habe mal als glaube ich, einer der ersten Artikel zu Pi-hole in CT erschienen, den hat Ronald mal nicht gemacht. Eine etwas ausführlichere Praxisanleitung habe ich ihn ein bisschen unterstützt in Netzwerkfragen. Und damals haben wir uns mit IPv6 ein bisschen schwer getan, dass das gut funktionierte. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen und habe das dann als ganz praktisch erstmal für mich abgeheftet gehabt.
Ja. Und zu meiner Linken ist Niklas Dierking und wir machen hier ein kleines Generationsprojekt auf, weil Niklas war bis vor kurzem Volontär, ist jetzt Redakteur, auch im Ressort Systeme und Sicherheit, wo ich auch bin. Also wir sind quasi hier ressortintern heute vertreten. Und Niklas, du beschäftigst ja auch viel mit Linux wie ich, aber machst da auch mehr so Serverkram und benutzt selbst ein Pi-hole. Mhm. Der für deine ganze WG läuft, haben die dich schon mal gewürgt, weil der nicht richtig gearbeitet hat oder wie ist das?
Es gab hier und da schon mal einen Schluck auf, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Aber ja, bei mir war es so, ich habe auch vor einigen Jahren das erste Mal mit einem Pi-hole angefangen zu experimentieren und es hat jetzt schon so ein paar Iterationen durchlaufen, und aber das aktuelle Setup ist, glaube ich, jetzt relativ stabil. Also ich habe schon länger keine Beschwerden mehr bekommen.
Okay, das stimmt, hoffnungsvoll. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen zum Thema Netzwerkfilter, Pi-hole und Co., weiß ich, dass manche von euch da draußen sagen, ey, ihr aber bei CT und Heise, ihr macht doch auch selber Werbung und Tracking, und das ist natürlich auch richtig, weil wir müssen halt unsere Arbeit irgendwie finanzieren, und ich persönlich habe da auch die Hoffnung irgendwie, dass sich mal dieser Werbemarkt ändert, dass halt eben die Werbung halt eben nicht so penetrant ist und das Tracking halt eben nicht so exzessiv. Und wir leben aber halt in dieser Welt, und vielleicht hilft ja auch der Pi-hole und dessen Verbreitung mal irgendwie diesen Werbemarkt ein bisschen aufzumischen und anders zu machen und nachhaltiger zu machen. Genau. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wie wir den Pi-hole und andere Sachen praktisch einsetzen. Guck nochmal hier auf meine Fragen. Hier geht's weiter. Peter, erste Frage an dich. Wie arbeitet denn der Pi-hole?
Das ist oft ein Missverständnis. Ne? Meisten Leute denken, wenn sie das erste Mal davon hören, der filtert aktiv den Internetverkehr. Und das tut er nicht. Sondern er guckt sich nur einen Teil des Internetverkehrs an, nämlich die Namensanfragen. Also wenn ich meinen Webbrowser heise.de aufrufen möchte, dann fragt er, welche IP-Adresse hat heise.de? Und diese Frage, die an einen DNS-Server gerichtet wird, die lässt man als den Pi-hole bearbeiten. Und der hat eine Liste, eine Blackliste, und weiß, eine Domain mit einem bestimmten Namen enthält Werbung, und dann liefert er keine IP-Adresse zurück, sondern eine ungültige IP-Adresse, und der Browser macht dann überhaupt gar keine Anstalten, diese Sachen herunterzuladen. Dadurch verschwindet die Werbung oder es finden eben keine Zugriffe auf irgendwelche Tracking-Server statt. Es ist also nicht so, dass der Pi-hole massiv den Verkehr ausbremsen würde, weil er versucht, alle Daten, die zwischen meinem PC und dem Internet hin und her gehen, zu filtern. Sondern es macht eben genau diesen einen Aspekt.
Also der liefert quasi einfach für die Werbeserver halt die Adresse nicht zurück und der Datenverkehr läuft aber so wie sonst auch über den Router,
genau,
zwischen Router und Browser und
es kommt im Grunde eine Station dazu. Also anstatt dass mein PC mein Router befragt nach der Namensauflösung, fragt er eben den Pi-hole und der Pi-hole leitet das dann weiter. Da kann man dann verschiedene Wege gehen, das haben wir in den Artikeln sehr genau aufgedröselt. Wen fragt dann Pi-hole? Das ist auch eine Wissenschaft für sich, da kann man also eine ganze Menge variieren.
Du hast dir aber nicht nur Pi-hole angeguckt, sondern auch Edgard Home und E-Blocker. Was machen die anders?
Edgard Home funktioniert im Grunde genauso. Das ist von einer Softwarefirma, die an sich Adblocker für Handys und so weiter und auch als Add-ons für Browser herstellt. Und die benutzen das für ihre eigenen Produkte als Backend, also als DNS-Server und stellen das aber eben auch kostenlos zur Verfügung. Und Funktionsweise ist ähnlich wie Pi-hole. Das heißt, alle Tipps, die für Pi-hole gelten, gelten im Grunde auch für Edgard Home. Der dritte im Bunde ist E-Blocker, das ist ein deutsches Projekt, der Versuch gewesen, ein kommerzielles Produkt zu machen erstmal als Filter. Und das ist auch mehr als ein DNS-Filter, die versuchen allerhand andere Dinge noch in das Produkt reinzubringen, bis hin zu einem Zugang zu Tornetz oder auch über ein VPN, also dass aller Verkehr über andere externe Gateways geleitet wird. Hat mal als Raspi-Projekt angefangen, inzwischen gibt es das auch noch in einer anderen Installationsform als virtuelle Maschine.
Aber bei E-Blocker geht es dann alles über?
Die versuchen mehr aufzufangen. Also auch da hat man die Wahl, da kann man eine Einstellung machen. Die versuchen unter anderem auch, ganz viel Verkehr ins Internet ist ja verschlüsselt und Unternehmen versuchen, verschlüsselten Verkehr aufzubrechen, um reingucken zu können, um dann im Zweifelsfall auch Inhalte, die in Webseiten sind, zu ersetzen. Aber das Ersetzen oder das Aufbrechen von verschlüsseltem Traffic ist problematisch. Es kann sein, dass Apps auf die Nase fallen, weil die versuchen, mit einer bestimmten Gegenstelle zu reden. Und wenn man versucht, das aufzubrechen, entdecken die das halt. Also das ist, wenn man sich dann genau damit beschäftigt und auch ein bisschen liest, was der Hersteller dazu sagt, empfiehlt es eher erfahrenen Benutzern. Und es ist nicht so, es ist kein No-Brainer. Also das kann man nicht einfach einsetzen. Pi-hole, Edgard Home und auch die DNS-Filter-Funktionen in anderen Produkten sind im Grunde relativ einfach.
Also was mich stutzig gemacht hat, ich muss das eigentlich aus dem Artikel hier vorlesen, du schreibst zu diesem automatischen Modus von E-Blocker, wie der halt arbeitet, dass sich halt E-Blocker zwischen Router und Clients schummelt. Über eine Technik namens ARP-Spoofing überflutet er, also E-Blocker, das Netz mit Paketen, die die Adressauflösung beeinflussen und leitet so allen Netzwerkverkehr auf sich um, der über das lokale Netz hinausgeht. Änderungen an der Netzwerkkonferenz sind so nicht notwendig. Jetzt dachte ich, was? ARP-Spoofing, um jetzt irgendwie den Ad-Blocker irgendwie zu konfigurieren, dass ich so ein bisschen mit Kanonen aufs Spatzen schießen.
Ja, ich sagte ja, die versuchen mehr. Der E-Blocker versucht eben nicht nur die DNS-Zugriffe umzulenken. Und man muss einfach sagen, diese Idee ist erstmal gut, weil ich stelle das Gerät ins Netz, ich nehme es in Betrieb und es sorgt dafür, dass der Verkehr über dieses Gerät fließt. Ich muss nichts umkonfigurieren. Wenn ich Pi-hole einsetzen will, wenn ich Edgard Home einsetzen will, muss ich meinen Router umkonfigurieren oder ich muss meinen Clients sagen, nimm diesen DNS-Server versuchsweise. Also ich muss aktiv werden beim E-Blocker. Ich stelle das Ding hin, konfiguriere es und dann bin ich fertig. Es hat viele Nachteile. Es funktioniert nur für IPv4. Es funktioniert mit einigen Fritzboxen gar nicht. Also der Hersteller warnt davor. Ältere 7390er zum Beispiel, das ist ein verbreitetes Modell. Wenn man WLAN anhat und in der Fritzbox und den E-Blocker einsetzt, dann ist irgendwann das Netzwerk ganz lahm. Und das ist ja an sich auch nicht verwunderlich, weil es ja ein Basisprotokoll zur Adressauflösung, also wenn nicht im Netzwerk, wenn ein Rechner wissen will, einen anderen Rechner erreichen will, dann versucht er die MAC-Adresse, also die Hardware-Adresse in eine IP-Adresse zu übersetzen oder die IP-Adresse in eine MAC-Adresse zu übersetzen, damit er überhaupt den Kontakt nachher herstellen kann. Und an dieser zentralen Stelle setzt dieses Verfahren halt an.
Jetzt nochmal zurück zu Pi-hole und auch vielleicht Edgard Home. Was brauche ich denn, um sowas zu betreiben als Hardware jetzt? Ne? Also Raspis sind ja aktuell schwer zu bekommen.
Alte Raspis gehen, also Raspi 2 reicht aus für Pi-hole. Es gibt auch Leute, die es auf dem Raspi Zero laufen lassen, den sie noch in der Schublade haben. Es kommt ein bisschen auch an, wie groß ist das Netz, wie viele Leute sind da drin, wie viele Anfragen gehen daraus. Man kann, wenn man mit Docker-Container im Heimnetz hat, auf einem Server, kann man die verwenden, um die beiden Programme zu starten. Wenn man einen NAS hat, kann man auf dem NAS mit Docker arbeiten. Man kann eine kleine virtuelle Maschine einrichten, das machen viele Leute mit wenigen 100 Megabyte Hauptspeicher. Auch das genügt für diese spezielle Anwendung. Und man kann es natürlich auf einem Linux-Server einfach als Dienst installieren. Also es ist ja, der Pi/O wird traditionell über so eine Methode installiert, die sehr fragwürdig ist. Man ruft nämlich, man lädt ein Skript herunter und führt das aus auf seinem Rechner. Das geht auch auf einem bestehenden Linux-System.
Niklas, du hast ja in Pi/hole, oder du hast mir sogar vorgesagt, zwei am Start. Wie ist denn dein Setup? Wie hast du denn Pi/hole installiert?
Genau, ich habe zwei verschiedene Pi/hole-Instanzen am Laufen. Ich habe einen Pi/hole auf einem Raspi 3, was einfach am Switch hängt. Und das ist sozusagen mein Haupt-Pi/hole, weil da habe ich es halt eben sozusagen bare metal auch über dieses Skript installiert. Und das ist halt ein so ein Raspi bei uns im Netzwerk, der halt solche wichtigen Aufgaben verrichtet, der deswegen halt immer durchläuft. Ne? Und ich habe halt noch eine zweite Instanz bei mir auf einem Android-Server. Das ist so eine Art Selbstbau-NAS, würde ich es jetzt mal nennen. Und da läuft es auch halt in einem Docker-Container. Und das ist halt, also ich habe halt zwei Stück, um sozusagen immer eins als Fallback mal zu haben. Ne? Also gerade mit dem Android bin ich irgendwie dann schon hier und da mal viel am Experimentieren, der startet mal neu und so, und dann wäre es halt doof, wenn sozusagen dann die Namensauflösung nicht mehr hinhaut und im ganzen Netzwerk halt niemand mehr vernünftig browsen kann. Deswegen, habe ich vorsichtshalber gleich zwei.
Okay, aber der zweite ist dann so zum Experimentieren, oder?
Das ist einfach nur, um sozusagen ein Backup zu haben. Ich mache es aber auch nicht so, dass ich zentral im Router sozusagen das Pi/hole als DNS eintrage, sondern auf den einzelnen Clients. Das können wir vielleicht nochmal ein bisschen später zu, wie man das macht oder was der Vorteil ist, im Router zu machen. Aber das ist einfach, weil unser Router die Funktion nicht mitbringt. Also bei einer Fritzbox scheint es ja recht einfach zu gehen, aber bei unserer Kabelbox, die hat diese Funktion gar nicht, das über DHCP zu verteilen an die Clients, deswegen kann man dann einfach das auf den Clients sozusagen die Reihenfolge eintragen und dann hat man immer einen noch als Reserve.
Ich fand, dass Niklas was sehr Wichtiges gesagt hat, das ich gerne nochmal unterstreichen würde, nämlich, wenn man so ein Ding ins Netzwerk stellt, ein Pi/hole oder ein Edgard, und die Clients umkonfiguriert hat, dass sie den als DNS-Server verwenden, dann funktionieren die Clients auch nicht mehr, wenn Pi/hole nicht läuft. Ne? Und das, manchmal so, dass man hinterher wirklich reparieren muss. Er hat das ausprobiert und dann ist das ganze Netz kaputt, so vom Gefühl her. Ne? Wenn DNS nicht geht, dann fühlt sich das Internet kaputt an. Ja.
Dann ja. Funktioniert. Jetzt sind wir ja schon tief eingestiegen. Also ich meine, du hattest ja erwähnt, Peter, ne? Pi/hole oder diese Netzwerkfilter arbeiten halt in der Regel so, dass sie sich halt als DNS-Server einklinken. Das heißt, auf den Clients, die müssen irgendwie wissen, dass sie halt eben nicht den von meinem Internetprovider verwenden oder welchen DNS-Server ich sonst verwende, sondern dass sie halt den Pi/hole als DNS-Server verwenden. Ne? Das können wir so vielleicht erstmal festhalten, aber wenn wir jetzt mal dahin gehen, was muss ich denn machen, um jetzt so ein Pi/hole oder ein Edgard aufzusetzen? Wir können auch gerne mit dem Pi/hole anfangen und dann später nochmal gucken, wie die anderen anders arbeiten.
Ja, man braucht ein System, das dauerhaft läuft. Wenn man keins hat, ist ein Raspi eine Möglichkeit, so eins einzurichten. Und man ruft das Skript auf, das Installationsskript, beantwortet ein paar Fragen und dann ist das Ding am Laufen. Dann geht man an den Client, also wenn man es erstmal ausprobieren will, geht man an einen Client, mit dem man es probieren will und trägt da als DNS-Server dann eben dieses System ein, also die IP-Adresse dieses Systems, und schaut sich das mal an, und wenn man dann feststellt, ja, das möchte ich haben, dann kann man es im Router eintragen oder wie auch immer dafür sorgen, dass alle Systeme im Netz, vom Smartphone, Tablet, der Fernseher, was es auch gibt, auch irgendwelche IoT-Geräte oder was auch immer, die über DHCP, also automatisiert Adressen beziehen würden, dann den Pi/hole verwenden. Und sie würden, ich sage es jetzt ein letztes Mal, nicht mehr funktionieren, wenn der Pi/hole nicht da ist. Ne? Also wenn man den Raspi versehentlich abgeschaltet hat, die Katze den Stecker gezogen hat, was auch immer da so passiert im Real Life.
Ja, ich habe einen Raspi für so Smart-Home-Geschichten so und mit Zigbee und so, und meine Frau zog dann das Ladekabel raus, weil sie dachte, das ist ist halt so ein altes USB-Ladeding, ist schon nicht wichtig, ja. Wollte ich eigentlich was fragen, aber ich habe es jetzt gerade vergessen durch diese Anekdote.
Was man noch ergänzen könnte, ist, es ist ja so, dass man heute, wenn man ein Netzwerk betreibt, hat man normalerweise immer IPv4-Adressen, private IPv4-Adressen in diesem Netzwerk, und man hat heute normalerweise auch IPv6-Adressen. Und wir haben in der Anfangszeit mit Pi-hole festgestellt, dass die Pi-hole-Konfigurationen, wenn man sie sozusagen einfach so blauäugig macht, mit IPv6-Adressen arbeitet, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Das heißt, Kollegen haben das installiert und nach ein paar Wochen haben sie neue IPv6-Adressen bekommen und dann hat Pi-hole mit diesen alten IPv6-Adressen geantwortet und die Anfragen sind ins Nirvana gelaufen. Das hat sich in Pi-hole eine ganze Weile ein bisschen gedreht. Das ist früher so gewesen, dass man für blockierte Seiten eine Pi-hole-interne Webseite aufgerufen hat. Heute ist es so, dass der Pi-hole ungültige IP-Adressen rausgibt, sodass der Browser gar nichts mehr aktiv aufrufen muss. Trotzdem ist IPv6 immer ein bisschen trickreich. Wir empfehlen bei Fritzboxen und auch bei anderen Routern, die das können, sogenannte ULA-Adressen zu aktivieren. Das sind IPv6-Adressen, die im lokalen Netz so ein bisschen wie die privaten IPv4-Adressen funktionieren, die aber stabil bleiben. Und dann kann man dem Pi-hole oder dem System mit Docker oder der VM, die man hat, so eine feste interne IP-Adresse geben, auch für IPv6, sodass auch die Namensauflösung per IPv6 gut funktioniert. Es ist denkbar, dass man in so Situationen kommt, wenn man nur auf IPv4 achtet, dass plötzlich noch per IPv6 aufgelöst wird. Das heißt, dass auch noch Werbung zum Beispiel plötzlich auftaucht und man sich gar nicht so recht erklären kann, woher kommt das. Und das liegt eben dann daran, dass man nur die eine Art von Adressfamilie bedacht hat, ne, in der Konfiguration.
Okay, jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen. Und für die Kollegen vom Make-Magazin, die haben ja immer so Skalen, wie schwierig ist das und so, ne? Wie viel Linux und Netzwerkkenntnisse brauche ich denn, um so ein Pi-hole aufzusetzen?
Das kommt ein bisschen auf den Router an, den man hat, und das kommt ein bisschen darauf an, wie groß der Anspruch sozusagen dann ist. Wir haben ja einen YouTube-Channel mit Jan Keno, CT3003, der hat das in seinem Schnelldurchgang durchgemacht und ein paar Folgen später hat der Videoproducer Johnny nochmal versucht, das Ganze nachzubauen und hat das hinbekommen. Also es ist nicht super schwierig, die Grenzfälle sind halt das, was anstrengend ist. Oder wenn man eben sagt, okay, ich will lieber auf ein NAS gehen, und dann ist bei einem NAS immer die Frage, wenn ich mit Containern rumhampel, welche Netzwerkkonfiguration nehme ich und so. Aber dafür haben wir ganz viele Tipps geliefert in den Artikeln.
Bei Pi-hole muss man auch vielleicht dazu sagen, das ist auch sehr gut dokumentiert, ne? Also gerade Pi-hole als Projekt hat einfach eine riesen Community, und ich glaube, wenn man da irgendwo hängen bleibt, dann findet man mit ein bisschen Suchmaschine auf jeden Fall auch schnell die gewünschte Lösung. Ne?
Also ja, man braucht nicht mal die Suchmaschine, sondern wenn man anfängt, irgendwie das Wiki und die Tickets zu lesen, die es da gibt, das ist ein wahnsinniger Fundus.
Ja.
Ne? Wobei eben, was ich erzählte vor ein paar Jahren, eben war das noch anders. Also man findet auch oft Anleitungen, die eben überholt sind. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass natürlich nicht dran steht, ist abgelaufen, ne? Wie an einer Milchtüte.
Okay, aber das heißt, aber hier steht ja quasi so ein bisschen so der aktuelle Stand der Dinge.
Der aktuelle Stand der Dinge, und in ein paar Jahren muss ich für meinen eigenen Artikel, wir müssen ja für die eigenen Artikel sagen, ja, im Zweifelsfall muss man mal gucken, ob sich die Welt nicht weitergedreht hat, ne? Das ist halt so.
Also ich kann aber vielleicht verraten, also mich interessiert das Thema so nicht so sehr, ne? Ich bin also eher so der Desktop-Mensch, ja, und ich habe halt auch irgendwie ein Docker-Image genommen und Docker Compose-File irgendwo runtergekratzt, hochgeworfen und hatte ein Pi-hole dann am Start. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, ich habe mir das angeguckt, habe das eingerichtet und mich hat das irgendwie nicht begeistert. Ich weiß aber gar nicht mehr warum. So, und habe das dann nicht weiter verfolgt, weil ich jetzt für meinen, also ich habe halt bei mir selber einen Adblocker irgendwie am Laufen, ich habe keine Smart-Geräte groß, also ich habe keinen Smart-TV, der ständig irgendwelche Werbung runterzieht oder so, ne? Und deswegen habe ich gedacht, so gut, beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Und du schreibst, ich fand ganz witzig, in einem Artikel sagst du, wenn man das eine längere Zeit hat, dann will man das gar nicht mehr missen, solange der Erstkontakt positiv war. Bei mir war er anscheinend nicht positiv. Also es kann auch einfach so was sein, dass mich die Web-Oberfläche nicht angesprochen hat. Ich muss auch gestehen, die Screenshots hier im Artikel, das fand ich schon attraktiver als das, was ich in Erinnerung hatte. Vielleicht habe ich auf das falsche Docker-Compose-File runtergezogen. Was sollte man beim Erstkontakt achten, damit es so ein positives Erlebnis gibt? Also auch gerne Niklas.
Ja, also bei mir waren auf jeden Fall zwei Sachen da ziemlich ausschlaggebend. Also zum einen, dadurch, dass ja sozusagen, wenn das Pi-hole einmal den Namen aufgelöst hat, dann landen die Sachen ja auch in einem lokalen Cache halt, ne? Also das heißt, da muss dann nicht mehr so viel Wege gehen, jede DNS-Anfrage, und so dieser Cache füllt sich dann halt schon irgendwie so relativ schnell und dann steigt auch schon irgendwie, also zumindest für mein Gefühl, die, das ist glaube ich ein Wort, das ich von Jan Keno gelernt habe, die gefühlte Schwuppdizidität. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. genau, das macht sich, finde ich, schon bemerkbar, ne? Also dieser Cache, der der beschleunigt einfach Seitenaufrufe so, ne? Und auch klar, dadurch, dass halt weniger Werbung geladen werden muss und so, das finde ich schon super. Und bei mir war es tatsächlich auch das Smart TV, was mir halt echt lange ein Dorn im Auge war, dass da halt unten immer halt so eine Werbeanzeige im Menü einfach eingeblendet wurde. Und das fand ich dann auch schon wirklich frech. Und das war halt die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, das loszuwerden, ne? Also genau.
Ja, Smart TV hätte ich auch angeführt. Mhm. Da kann man auch im Zweifelsfall auch die nervigen Update-Funktionen, was auch immer, die Dinger, die machen ja, man möchte irgendwas in Ruhe gucken und irgendwas blendet dieser blöde Fernseher ja gerade ein. Ja, und das kriegt man alles los. Ne? Man kann in den Protokollen immer schön sehen, ne? Das Gerät hat zugegriffen, worauf hat es zugegriffen und dann ist mit einem Klick ist ein Eintrag in der persönlichen Blackliste und dann ist Ruhe.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich bei meinem Adblocker im Browser. Ne, da kann ich halt hingehen und irgendwie rechte Maustaste klicken, sagen, irgendwie Element blockieren und so, kann das anpassen. Wie ist das bei Pile? Weil es läuft ja fürs gesamte Netzwerk. Also geht das auch so einfach oder wie kann ich das so nachjustieren? Ihr seid so still oder gibt es überhaupt nicht den Bedarf, irgendwas nachzujustieren?
Doch, den gibt es schon mitunter. Aber das Problem ist, man kommt da schnell in so Ketten. Also was ich hatte mit Mitbewohner, die irritiert waren, dass plötzlich diese Google von Google eingestreuten Anzeigen, dass man die nicht mehr anklicken kann, die führten dann zu einer Fehlermeldung. Ja? Das ist halt blockiert. Mhm. Und dadurch, dass das jetzt nicht, also die werden angezeigt, aber der Klick drauf führt zu einer Fehlermeldung. Das kann man anfangen, Ausnahme dafür zu definieren. Bei diesen Anzeigen ist das, kommt man da von Hölzchen zu Stöckchen und es wird nichts. Also die Ausnahmen, Positivausnahmen zu definieren von den Blacklisten funktioniert für mich nicht gut.
Also Positivausnahmen heißt, ich will das haben?
Oder? Ich kriege etwas nicht zu sehen, was auf der Blacklist steht und ich möchte es trotzdem sehen. Also zum Beispiel für den Mitbewohner diese Anzeigen, dass man sagt, okay, mich stören die nicht, ich klicke nicht drauf und wenn er sozusagen immer in die Falle rennt, dann will ich es ihm da leicht machen. Ne? Was gut funktioniert, ist, weitere Blacklist-Einträge zu ergänzen. Siehe Smart TV, was wir eben diskutiert haben, das funktioniert gut.
Aber wie mache ich das denn? Ich muss, also was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, wenn jetzt hier Pi-hole oder AdGuard Home oder eBlocker, wenn die, die haben ja alle eine Web-Oberfläche, ne? Also ich melde mich auf so einer Webseite an, wie ich das auch von einer Fritzbox oder einem anderen Router kenne, ne? Und dort kann ich Sachen konfigurieren. Ne? Mhm. Und wie mache ich denn jetzt so Einträge? Woher kriege ich die Info, was ich da in die Sperrliste eintragen muss oder in die Positivliste?
Oder? Also das ist so ein bisschen Try and Error tatsächlich, würde ich sagen. Ne? Also da muss man einfach wirklich gucken, okay, welche Sachen, also ne, was brauche ich sozusagen halt für, also ne, wenn ich irgendwo merke, irgendwas läuft nicht rund, ich muss irgendwas sehen oder irgendeine Seite meldet sich zum Beispiel und sagt, hier, du kannst mich gar nicht aufrufen, wenn du deinen Adblocker nicht ausschaltest. Ne? Dann kann man ja, man hat ja im Pi-hole selbst so ein sogenanntes Query-Log. Ne? Also ich kann ja sehen, welche Anfragen wurden zuletzt gestellt auch. Und dann habe ich da ja genau die Adresse schon sozusagen, die ich einfach nur in die Whitelist eintragen muss. Ne? Also die kann ich dann einfach in der Web-Oberfläche halt genau da eintragen, einmal
akzeptieren. Aber ich muss das schon copy and pasten, oder kann ich dann sagen, hier, ich klicke hier drauf und sage hier das genehmigen oder so? Oder?
Ich meine, ich habe das über copy and paste einfach gemacht. Ich das weiß,
ist teilweise ein Button. Also ja. Das reicht teilweise wirklich zu klicken, jetzt blockieren. Ne? Oder eben auch, wenn man was Blockiertes hat, eben zu sagen, eben Whitelisten an der Stelle. Das hat so ein paar Tücken, wenn man, je nachdem, wie man Pi-hole konfiguriert hat und das Netzwerk konfiguriert hat, wenn man zum Beispiel den Router, den DNS-Server des Routers verwendet, kann es passieren, dass die Anfragen nicht von den Clients kommen, sondern dass man die nicht eindeutig zuweisen kann, sondern dass immer der Router sozusagen als anfragendes System da ist. Oder bei Docker-Installationen kann das auch passieren, wenn man nicht aufpasst. Also deswegen auch haben wir so viel darüber schreiben können, um auch diese Tricks zu zeigen. Wie kann man das konfigurieren und was für Effekte hat das? Zum Beispiel so, wenn man das Gastnetz in der Fritzbox, das benutzt standardmäßig den Pi-hole nicht und man kann da auch nicht sagen, benutzt bitte diesen DNS-Server. Der einzige Trick, eine Fritzbox dazu zu bringen, auch im Gastnetz Pi-hole anzubieten, ist, Pi-hole als DNS-Server in die Fritzbox einzutragen. Das hat aber den Effekt, dass in den Logs wieder nur die IP-Adresse der Fritzbox auftaucht. Also hat alles so seine
für die Clients, die im Gast-WLAN sind oder für alle dann?
Für alle. Okay. Ja, das ist, wenn man den Pi-hole als DNS-Server der Fritzbox einträgt, dann gehen alle Anfragen im Netzwerk erstmal an die Fritzbox, dann an Pi-hole und der besorgt dann sozusagen die Antworten von außerhalb.
Okay, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema gestreift, wo trage ich den DNS-Server ein? Vielleicht können wir das nochmal machen, so Vor- und Nachteile, also du hast gesagt, bei dir ist das sozusagen in den Clients direkt eingetragen.
Genau, einfach über die Möglichkeit, oder dass uns die Möglichkeit halt fehlt, das im Router direkt zu machen. Man könnte, also da kann man auch ein bisschen tricksen, ne? Kann auch seinen DHCP-Server vielleicht nochmal auslagern, ne? Dass das nicht mehr der Router erledigt. Das sind so Möglichkeiten, die es da gibt. Das war mir jetzt persönlich ein bisschen zu aufwendig. Dann habe ich halt gesagt, dann tragen wir es halt einfach auf den Clients ein. Das ist jetzt auch kein großer Akt. Ne? Aber es hat natürlich den Nachteil, dass wenn jetzt irgendwie Leute zu mir nach Hause kommen, die sind dann jetzt nicht automatisch, profitieren nicht automatisch vom Pi-hole, ne? Also genau, weil die das halt extra eintragen müssten.
Aber das ist quasi der einzige Grund für dich, war es jetzt, dein Router unterstützt das nicht. Peter, du hast ja auch was darüber geschrieben.
Vielleicht noch eins als Ergänzung. Wenn man das macht, hat man natürlich auch so ein bisschen halt diesen Single Point of Failure halt, ne? Also, weil dann, wenn das Pi-hole dann doch mal irgendwie lahmgelegt ist, dann brennt halt sofort irgendwie die Hütte. Genau, und dadurch, dass ich es auf den Clients eintrage, also zum Beispiel bei meinem Linux-System funktioniert das so, ich kann halt dann da, wo ich die Netzwerkkonfiguration mache, einfach sagen, nimm bitte zuerst den DNS-Server, wenn der nicht antwortet, dann den, so, ne, und dadurch, dass ich dann halt mehrere habe ich es halt so gelöst, genau, es hat aber mit Sicherheit ist es viel bequemer, es einfach direkt im Router zu machen, weil dann kann man sich halt das Gefrickel auf den Clients sparen.
Aber da passiert dann auch nicht so, dass der sagt, hier, der Pi-hole liefert mir eine ungültige Antwort zurück, dann nehme ich jetzt den Backup-DNS-Server oder wenn da eine Antwort kommt und sagt, gibt's nicht, dann ist der Browser zufrieden damit.
Also die Antwort ist ja eine valide, also der antwortet nicht irgendwie mit einer Fehlermeldung oder so, sondern das ist einfach.
Okay. Gut. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn ich das, der Vorteil ist offensichtlich, wenn ich es jetzt im Router eintrage, ich muss die einzelnen Clients nicht mehr konfigurieren. Mhm. Ne? Es kann, wir haben jetzt gelernt, kann ein bisschen tricky sein.
Tricky sein dauert auch einen Moment, also wenn man die Router-Konfiguration ändert, die Clients haben dann ja schon Adressen, die muss man dann neu starten, Netzwerkkabel ziehen, irgend sowas, also da so eine Änderung forcieren, sonst also von ganz alleine also passiert das erst nach Stunden oder Tagen oder Wochen sogar.
Aber und welche Nachteile hat das außer diesem Single Point of Failure? Oder will ich eigentlich nach Möglichkeit immer den Router nehmen, wenn es geht?
Ich würde immer den Router nehmen, weil dann habe ich eine Stelle, an der ich es ändern muss und auch an einer Stelle, an der ich es zurückändern muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe alle Geräte in meinem Netzwerk, das sind ein paar Dutzend inzwischen irgendwie mit allem IoT-Geraffeln und was da so läuft, da habe ich einen Tag zu tun, wenn ich das in jedem einzelnen Gerät ändern will. Kann man sich aber darüber streiten, muss so ein IoT-Gerät über Pi-hole laufen? Andere Geschichte. Mhm. Aber ich finde, einen DNS-Server oder eine Quelle im Netz für DNS eigentlich.
Genau, also bei uns im Netz läuft auch eine ganze Menge, aber wir tragen das Pi-hole dann eigentlich auch nur bei allen Geräten ein, die irgendwie eine Art von Benutzeroberfläche haben. Ne? Also Geräte mit einem Browser, Tablet, Smart TV, solche Sachen, also irgendwelche Server oder andere Raspis laufen auch nicht übers Pi-hole.
Jetzt gibt es ja auch manchmal Geräte, die haben zum Beispiel den DNS-Server von Google 8888 hart einkodiert, ne? Oder teilweise auch Programme. Gibt es eine Möglichkeit, die trotzdem über den Pi-hole zu schicken? Zumindest bei.
Also mit Bordmitteln und dem, was Pi-hole anbietet, nein. Okay. Man kann sowas basteln, aber dann kommt man wieder ins Upspoofing rein oder in irgendwelche anderen Techniken, die nicht so fein sind. Man könnte auch mit Firewall reden, aber nein, will man.
Okay. Aber so für den Hausgebrauch beim Smart TV und so reicht es. Ja. Mhm. Mich nervt übrigens auch beim Smart TV ein bisschen Werbung, aber ich habe ja einen DVB-T2 Receiver, ja. Wir gucken auch nicht so viel lineares Fernsehen und da nervt mich das auch, dass immer diese Einblendungen sind, ja, und man kann sie nicht abschalten. Da hilft mir der Pi-hole nicht, weil der DVB-T2 nicht filtern kann, aber.
Was auch immer so eine ganz beliebte Frage ist, wenn man irgendwie über das Pi-hole spricht, ist immer auch, blockiert das irgendwie Werbung von Streamingdiensten, YouTube und sowas alles, ne? Das muss man vielleicht auch nochmal einmal sagen. Das funktioniert nicht, ne? Also dafür müsste man halt den Netzwerkverkehr halt aufbrechen. Das leistet Pi-hole halt nicht. Genau, einfach, dass das auch nochmal einmal klar ist, ne? Das ist dagegen auch kein Wundermittel.
Ja. Also dieses Aufbrechen ist ja auch etwas, wo ich denke so, nee, das will man ja eigentlich nicht. Also wir predigen jetzt seit Jahren irgendwie so, hey, TLS verwenden, wo immer es geht. Ne? So.
Aufbrechen heißt ja nur, dass es sozusagen auf der Strecke von deinem PC bis zu deinem Filter plötzlich in Klartext verwandelt wird. Also die eBlocker generiert Zertifikate und diese Zertifikate installiert man auf den Client, sodass die dem eBlocker vertrauen. Aber das geht jetzt nicht darüber hinaus, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine zentrale Instanz im Internet mitlesen kann. Also insofern.
Also kann man das, wenn das für einen funktioniert, kann man das machen? Also du
kann man tun, wieso mir wäre es den Aufwand nicht wert. Also es wird immer wieder Seiten geben, die nicht funktionieren und Apps, die nicht funktionieren. Und da muss man eben mühsam gucken. Und da gibt es zwar Werkzeuge im eBlocker, aber das ist mir zu viel Aufwand für das Ergebnis am Ende.
Ja. Und jetzt haben wir aber auch mit da so eine zentrale Instanz. Jetzt hast du gesagt, ne, wenn ich jetzt zu dir in die WDG komme und erstmal nichts mache, dann nur dein WLAN verwende, dann laufe ich ja nicht über dein Pi-Hole. Mhm. Aber wenn es denn so wäre, ist das denn, also da hat man ja auch quasi ja so die private Vorratsdatenspeicherung, oder? Also wie sieht das denn da aus mit so Datenschutz, so in so einer WG oder so? Also wenn man jetzt alleine wohnt oder in der Family oder so, ist das dann vielleicht was anderes, als wenn man in der WG wohnt.
Also das Pi-Hole bietet da verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten an. Ne? Also es hat einfach verschiedene Privacy-Modi. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn man beim Browser irgendwie an der Chronik-Einstellung vornimmt. Ne? Also das kann zum Beispiel sagen, hey, speicher alles, ne? Also von welchem Client, zu welcher Zeit, welche Anfrage. Es kann aber auch zum Beispiel einfach nur die Anfragen maskieren. Es gibt auch einen komplett anonymen Modus, ne? Also dass einfach gar nichts in die Datenbank reingeschrieben wird. Und so haben wir es zum Beispiel halt bei uns auch laufen, ne? Also weil das auch dann so eine Diskussion war, wollt mal, aber in dieser Admin-Oberfläche, da steht ja alles, ne? Also das ist ja vielleicht nicht so cool. Und genau deswegen haben wir uns bei uns halt diesen anonymen Modus halt am Laufen. Natürlich, ne, wer irgendwie Zugriff auf den Router hat, kann ja auch dessen Logs auslesen, so, ne? Also prinzipiell geht das natürlich irgendwie immer. Das ist dann, glaube ich, einfach eine Verhandlungssache auch, ne?
Ja. Aber das wäre schon etwas, wo man schon gucken könnte, zumindest, dass man sagt, nachdem das Teil rund läuft, so das Debugging ein bisschen runterstellen und nur das Notwendige loggen. Ja. Genau. Genau, jetzt haben wir so viel immer wieder Pi-Hole und so, ne? Aber Edgard macht ein bisschen mehr noch, ne?
Edgard ist ein bisschen ausgebauter, was die Möglichkeiten angeht, einzelne Clients oder auch Client-Gruppen zu definieren und unterschiedliche Regeln zu definieren. Also das, was man, weiß ich nicht, den Kindern noch irgendwie krassere Filter vorsetzt oder weiß ich nicht, den Arbeits-PC irgendwie für die Arbeit benutzten PC anders behandelt. Und was Edgard Home auch von Pi-Hole unterscheidet, ist in der Lage, verschlüsselten DNS-Anfragen nach draußen zu stellen. Was viele Leute heute als sehr sinnvoll erachten. Und bei Pi-Hole muss man da mit zusätzlichen Produkten arbeiten oder den Router bitten, das zu tun und dann Pi-Hole als DNS-Server, also die Fragen, also als den DNS-Server, den Pi-Hole befragt, dann ihren eigenen Router eintragen, was auch nicht unbedingt empfehlenswert ist. Also da hat Edgard definitiv die Nase vorn. Es ist sogar so weit möglich mit Edgard Home, das als öffentlichen Dienst zu betreiben, also auf einem Server irgendwo draußen den Edgard Home laufen zu lassen und alle Anfragen der Clients an Edgard Home könnten dann auch verschlüsselt sein. Das hat relativ hohen administrativen Aufwand. Im lokalen Netz wird man das nicht brauchen. Es sei denn, man interessiert sich sehr dafür und möchte es gerne einfach mal ausprobiert haben.
So als DNSSEC-Fanboy, oder?
Genau, aber wie gesagt, und da hat Edgard einfach die Nase vorn. Die haben auch ein paar spezielle Filter noch eingebaut. Das ist bei Pi-Hole alles etwas schlichter. Nun ist aber der Unterschied auch, dass Pi-Hole von einer, sag ich mal, von Freiwilligen, von der Community im Grunde gepflegt wird, Edgard Home. Da ist eine Firma dahinter, die ein kommerzielles Interesse hat, das zu machen. Die geben das kostenlos raus, die Quellen sind auch da, aber die werden das immer in eine Richtung drehen, die ihnen gefällt. Und weiß nicht, es ist vielleicht nicht ganz so unabhängig, ne?
Okay, aber dafür kriege ich es ja auch kostenlos von denen.
Genau, ich krieg's kostenlos und wenn ich irgendwann feststelle, kann ich immer noch auf Pi-Hole umsteigen. Also das ist sozusagen, die kann man 1:1 ersetzen, abgesehen von dem Mehrwert, den Edgard eben hat.
Aber für wen wäre denn jetzt was, für wen wäre eher Pi-Hole etwas, für wen wäre Edgard Home was und für wen wäre eBlocker was? Kann man das so sagen oder muss man einfach gucken, was so der persönliche Geschmack ist?
Naja, wie gesagt, ich denke, ein Argument ist, man möchte sicheres DNS nach draußen machen, also man möchte verschlüsseltes DNS nach draußen machen und möchte nicht lange basteln, dann ist Edgard Home definitiv gute Lösung. Wenn man so ein Ding mal ausprobieren will, ist Edgard Home auch eine tolle Lösung, weil es ist letztlich ein Binär-File, also ein Programm, das man auch auf dem Mac oder auf Windows mal starten kann, um es einfach auszuprobieren. Wie fühlt sich das an?
Ist das jetzt, das läuft dann auf meinem Windows- oder Mac-Rechner, den ich nicht habe, und dann...
läuft auch auf deinem Linux-Rechner,
ja, genau,
und dann, oder auf deinem FreeBSD, auch das ist, also gibt das, die sind sehr breit aufgestellt, okay, was die Unterstützung angeht. Und es ist, wie gesagt, ein Programm, das man startet, das alles sozusagen unter einem Deckel hat, und wenn man das mal ausprobieren will, ist das natürlich super bequem.
Dann läuft auf meinem PC halt dein kleiner Webserver,
für die Admin-Oberfläche, das ist ein Assistent, den man durchläuft, so ein paar Fragen, die man beantworten muss, und dann läuft das Ding, und dann läuft dann auf deinem Rechner sozusagen ein DNS-Server und eben dieses Admin-Panel, ja, für den Browser. E-Blocker ist schon eher speziell, und also ich persönlich bin nicht warm damit geworden, und die bieten sehr viel, was Kinderfilter angeht, an Möglichkeiten. Sie haben sich viel Mühe gegeben, für jedes Gerät, für jeden Client so ein Dashboard anzubieten, dass man sozusagen auch jeder Benutzer von seinem Gerät aus sehen kann, Was hat das Ding für mich getan? An der Stelle kann man auch Tor- und VPN-Verbindungen ein- und ausschalten pro Client, wenn man da jetzt nicht ein Admin-Passwort drauf liegen hat. Das ist immer eine Frage, wie verwaltet man das? Und man kann das auch schützen. Das ist nicht so, dass es immer jeder kann. Aber es ist schon komplexeres, deutlich komplexeres Produkt als die anderen beiden, und eben auf IPv4 beschränkt, und mit den Seiteneffekten, wenn man es in diesem Automatikmodus betreibt, dass eben die Fritzbox irgendwie ins Schlingern gerät. Und was sie auch versuchen, sehr aktiv immer zu finden, Geräte im Netz zu finden. Also ich glaube, einmal pro Minute oder noch häufiger sogar durchsuchen die das gesamte Netzwerk nach neuen IP-Adressen. Also die pingen einfach alle Adressen an und lernen dadurch sozusagen Geräte kennen. Also man hat schon versucht, viel Komfort auch einzubauen.
Dann würde ich gerne zum Schluss nochmal fragen, welche Funktion vermisst ihr bei Pi-hole und anderen Netzwerkfiltern? Niklas, was vermisst du bei Pi-hole?
Ja, bei Pi-hole vermisse ich tatsächlich das, was Peter gerade meinte, was es bei Edgard Home halt gibt, nämlich halt DNS über HTTPS. Ne? Also das wäre schon eigentlich ein cooles Feature. Halte ich jetzt auch gar nicht für ganz ausgeschlossen, dass es vielleicht irgendwann mal kommt in Zukunft. Ich glaube, die arbeiten ja, soweit ich weiß, daran, oder?
Ja, es gibt ja diese Zusatzprodukte, die man einfach einsetzen kann, und also ich wüsste es nicht, habe es nicht mitbekommen.
Ja, das wäre schon was, was ich auf jeden Fall gut fände, wenn die das noch einbauen würden, weil ich finde, Pi-hole ist einfach so ein bisschen der Go-To-DNS-Filter, ne? Wobei ich jetzt auch nach den Artikeln
was heißt das, der Go-To-DNS-Filter?
Naja, halt einfach, wenn man so einen Werbeblocker, Malware-Blocker, Tracker-Blocker sich einrichten will im Netzwerk, dass man halt, dann greift man irgendwie als erstes zu Pi-hole. Das ist so der größte Name halt so, ne? Also deswegen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da war mir jetzt Edgard Home gar nicht unbedingt sofort ein Begriff. Jetzt nach den Artikeln muss ich sagen, also ich fand es schon auch ganz attraktiv, ne? Also vielleicht hole ich mir noch einen dritten Filter oder probiere es zumindest mal aus, weil... genau, also ich fand auch die Web-Oberfläche davon eigentlich ganz ganz schick, und genau, wie gesagt, DNS, also verschlüsselte DNS-Anfragen ist schon auch ein cooles Feature. Ja.
Welches Feature vermisst du denn bei diesen Netzwerkfiltern?
Naja, wenn man sich anguckt, wie einfach die E-Blocker-Leute es gemacht haben mit der Installation. Ne? Wir haben über das Upspoofing ja anfangs geredet. Das ist nicht schön, aber es ist halt eben easy. Ne? Also diese Einfachheit ist schon beachtlich. Da ich, weiß nicht, mich mit Netzwerksachen nicht so sehr schwer tue, ist das kein Problem, keine Hürde für mich, aber ich denke, es ist für viele andere ist es eine Hürde. Und das wäre natürlich cool, wenn man das einfach hinkriegt, aber ich wüsste keinen Weg. Also das, was die E-Blocker-Leute getan haben, ist wahrscheinlich der einzige Weg, das zu tun. Und es gibt auch andere Geräte, die genau diese Technik benutzen, um eben als Sicherheitsgateway irgendwie zwischen Router und Client zu kommen.
Ja, aber auf jeden Fall so Einfachheit, das
ja.
Okay. Finde ich sehr nett von dir, dass du als Netzwerkfroh quasi uns anderen das wünschst, dieses Vita. Genau, ja, cool. Und ja, danke für diese Einblicke in die Welt der DNS-Werbeblocker. Und an euch da draußen, mich würde interessieren, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Pi-hole und Co.? Schreibt uns euer Feedback an uplink@ct.de oder halt hier unter das Video im Forum oder auf YouTube. Seid respektvoll miteinander. Ich bin da gespannt, wie eure Erfahrungen sind. wie ihr es einsetzt, was ihr euch für Funktionen wünschen würdet. Und ich werde auf jeden Fall Pi-Hole oder vielleicht auch Edgard eine zweite Chance geben und es nochmal ausprobieren zu Hause. Bisher hat mich das neulich gemacht. Hier in CT20, die sollte bei euch jetzt im Briefkasten sein oder am Kiosk. Schaut da mal rein. Da sind halt Artikel, einfach nochmal der Überblick und dann auch, wie man das konfiguriert und wie man das auch vielleicht auf dem NAS installiert. Und was ich ganz nett finde, ist halt hier eine kleine FAQ mit den so typischen Problemen. Sieht man jetzt, glaube ich, auf diesem kleinen Videobild nicht, aber im Artikel findet ihr das. Also schaut da mal rein. Und genau, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Da sind auch noch ein paar andere nette Artikel in dieser CT natürlich. Zum Beispiel, wie gesagt, der Schwerpunkt zum nachhaltigen Heizen. Ein bisschen ungewöhnlich für CT, aber auch natürlich geht es auch um smarte Geräte und die Technik ist auf jeden Fall sehr spannend. Da machen wir wahrscheinlich im nächsten Uplink was dazu. Sonst sind auch Tests drin, zum Beispiel zu schnellen SSDs. Oder ein Hintergrund, wie sich die Programmiersprache Java weiterentwickelt und das Hacking-Tool Flipper Zero. Dazu hat ja auch Jan Kino ein paar Videos gemacht in CT3003. Also schaut da mal rein und schaut in das Heft. Das war's dann. Ich bedanke mich an euch beide und wünsche euch da draußen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.